Ich hoffe, dass ich das nicht zu begreifen brauche bis nach der Messe, und vielleicht hält es bis nach der Messe vor, denn wir haben hier ein weißes Blatt vor uns liegen, das, dem ist es völlig gleichgültig, welche Preise ich bekam, das möchte beschrieben werden.
Bei der Pressekonferenz nach der Preisverleihung haben Sie diese, Sie haben sie gerade schon angesprochen, eine Winzermütze getragen. Es sah so ein bisschen aus wie eine schwarze Wollmütze mit einem schwarz-weißen Rand. Eine Dresdner Winzermütze. Warum haben Sie das gemacht? Wollten Sie ein Stück Heimat hier haben?
Ja, das war einfach eine Hommage an die Heimat, an Dresden. Ich hatte da auch einen schwarzen Anzug an und gelbe Socken. Übrigens darf es nicht genügen, gelbe Socken. Es gibt nicht genügend gelbe Socken ohne politischen Hintergrund. Es muss mehr gelbe Socken geben. Das war einfach eine Hommage an Dresden, dessen Wappenfarben ja schwarz und gelb sind.
Aber auch ein Stück Heimat hier in Frankfurt.
Ich trage das immer mit mir rum, und wenn es angebracht ist oder wenn ich es für angebracht halte, dann zeige ich das auch.
Dresden ist ja auch der Schauplatz Ihres Romans. Dresden in den letzten 7 Jahren der DDR bis zu Ihrem Exitus. Und das Milieu, diese Familien, deren Geschichten Sie erzählen, ist eins, das in der DDR selbst schon als ausgestorben galt, das Bildungsbürgertum. Was hat Sie gereizt, ausgerechnet dieses Milieu zu beschreiben?
Zum einen die Herkunft, das ist die Schicht, aus der ich selber komme, die ich auch ganz gut kenne oder zu kennen glaube, vom Aufwachsen her, von innen her. Zum zweiten, ausgestorben war sie nicht in der DDR. Das wusste man schon, dass es die gibt. Die gab es übrigens auch nicht nur in Dresden, die gab es auch in Leipzig und Berlin, dort ein bisschen bohemhafter, aber das existierte schon. Und wie ich jetzt auf Lesungen feststelle, auch in anderen Städten, Halle zum Beispiel, was mich überrascht hat. Gereizt, das zu beschreiben, ist, ich glaube, ein Autor lebt von den Originaleindrücken. Worunter ich, das hat Anna Segers mal gesagt, worunter ich verstehe, was hat man zum ersten Mal erlebt? Was ist Fluss für einen Autor? Und für mich ist das die Elbe, weil das der Fluss ist, an dem ich aufgewachsen bin. Und davon, glaube ich, lebt man und zehrt man als Autor. Auch in Stoffen, die auf den ersten Blick nicht autobiografisch zu sein scheinen.
34,75% haben Sie scherzhaft gesagt auf der Pressekonferenz,
ja,
oder um den Dreh rum.
Ich muss nochmal ganz genau nachrechnen, aber ich glaube, es trifft es schon. Ja.
Wobei das so ganz ja auch nicht stimmen kann, weil die Zeit, in der Ihr Buch spielt, Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre, da waren Sie selbst noch ein Jugendlicher bzw. junger Mann. Das heißt, Sie mussten auch ein bisschen recherchieren. Ne? Wie haben Sie das gemacht?
Also ich habe ein bisschen was recherchieren müssen, wobei das Recherchieren müssen ein Anspruch an mich selber war, einfach alles nachzuprüfen. Ich konnte mich an sehr vieles erinnern. Ich werde auch immer wieder gefragt, woher wissen Sie das? Sie waren damals so jung, 21 Jahre, als das zusammenbrach. Vieles ist beim Schreiben wiedergekommen, interessanterweise. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, du hast ein Gedächtnis wie ein Schwamm. Da ist offenbar was dran, und ich habe mir das vieles gemerkt, und dass das einen Groschen kostete, die Straßenbahnfahrt und was man da machen musste und so weiter. Aber ich habe dennoch einfach aus schierer Angst vor den lieben Dresdnern, die keinen Fehler, keinen sachlichen verzeihen, alles nochmal nachrecherchiert und habe auch einen Fehler inzwischen entdeckt, der mir eine schlaflose Nacht bereitet hat. Es gibt im Dresdner Zoo nämlich keine Gibbons, sondern nur Guaresas. Und das ist einfach furchtbar, ein solcher
Fehler. Für alle Leser, die jetzt an die Stelle kommen in dem Roman.
Die werden sich das anmerken. Und anderes habe ich recherchieren müssen. Ich habe aber auch viel dann nach der DDR, als ich in Leipzig zu studieren begonnen habe, mitbekommen. Vor allem aus diesen Nomenklaturzirkeln. Da war ich bei einem jungen Mann damals, der aus dieser Welt stammte und der mir viel erzählt hat und der mich auch da, kann man sagen, eingeführt hat in diese Welt und bekannt gemacht hat mit einigen.
Haben Sie durch das Schreiben an dem Roman die DDR, so wie sie damals war, nochmal anders oder deutlicher kennengelernt?
Ja, das war ein Wiederkennenlernen und ein Wiedersehen. Das war auch eine Schule. Also der erste Teil des Romans heißt Die pädagogische Provinz. Das war es auch, also eine Schule, eine Pädagogik war auch dieses Schreiben am Buch für mich. Ich dachte, weil oft die Frage kommt, was ist autobiografisch, was ist fiktiv. Ich dachte, das wäre mehr oder das wäre einfacher, autobiografisches einzuweben und einzuarbeiten. Und das war ein Irrtum. Ich habe gemerkt, dass sich dieser Stoff nicht erreichen lässt. Also das ist immer eine Annäherung oder ein Erfinden im Sinne von Wiederfinden. Und insofern ist das Buch auch, man kann nicht sagen, das ist jetzt der DDR-Roman oder der Wende-Roman, sondern einer davon sowieso nur. Und das ist, man macht ja immer ein Modell über Vergangenheit, wenn man das schreibt. Und insofern ist das auch ein Modell, das autobiografisch ist in der Schattierung, in der Darstellung oder wie der Autor, wie er denkt, darzustellen. das ist viel mehr autobiografisch, als wenn man jetzt sagt, der eine der Haupthelden kommt jetzt dorthin und kommt jetzt dahin und das deckt sich mit der Biografie des Autors offenbar.
Aber Ihnen ist aufgefallen, dass ich Sie das nicht gefragt habe.
Das ist mir aufgefallen. Danke sehr.
Es gibt eine Stelle in dem Roman, die hat mich sehr beeindruckt. Und das ist da, wo der jugendliche Held Christian und sein Bruder Robert Schauspielunterricht bekommen, um sich zu verstellen, um zu lernen, wie man sich professionell verstellt. War das jetzt schon Satire oder hat es das wirklich gegeben? Also, dass DDR-Bürger zwei Gesichter haben mussten, das kann man sich ja vorstellen, innen und außen, wie man sich gibt.
Also die Szene hat schon einen gewissen Hintergrund, wobei das vom Autor natürlich auch ausgedehnt ist. Also man kann das ja auf die Spitze treiben, um gewisse Dinge klarer zu machen. Wobei die Szene schon einen gewissen Hintergrund hat. Stimmt.
Haben Sie das in der Familie auch so erlebt, dass Sie als Kinder oder Jugendliche zu Hause anders reden konnten, als Sie draußen reden
mussten?
Reden durften?
Das musste man. Das war einfach. Und das ist auch das, was mich am meisten mit verstört hat als Jugendlicher und geprägt hat. Dass man einfach wusste, schon mit 10, 11, 12 Jahren, du kannst zu Hause so reden und du musst, wenn du rausgehst, ganz anders reden. Du darfst im Unterricht oder im Gespräch mit Fremden einfach nicht das sagen unbedingt, wenn es auf politische Dinge kommt zumindest, was du willst.
Ist Ihnen dann nie was rausgerutscht?
Doch, natürlich ist mir da was rausgerutscht und dann ging dann immer diese Maschinerie los, dass mein Vater dann versuchen musste, mich irgendwie rauszuhauen. Ich habe zu Hause so einen dicken Hefter mit Eingaben, mit Richtigstellungen, mit Bitten und Bettelbriefen meines Vaters an irgendwelche Schulbehörden.
Das hat sich zur Zeit der Wende ja dann fortgesetzt und da kommen wir tatsächlich zu einem autobiografischen Teil in dem Roman. Ihre Hauptfigur Christian ist am Ende des Romans bei der NVA, zur Zeit der Wende auch, Nationale Volksarmee. Sie waren auch Panzerkommandant zu der Zeit und sollten jetzt auf die Demonstranten losgehen, von denen Sie wussten, darunter ist Ihr Bruder. Was ist in Ihnen vorgegangen? Sie haben den Befehl verweigert. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Was war das Umfeld?
Ich habe es vermutet, dass mein Bruder dort ist. Ich wusste es nicht. Die Situation war einfach die, dass in diesen Oktobertagen in der Kaserne damals keine Informationen von außen reinkamen. Also wir bekamen keinen Ausgang mehr, die Soldaten. Die einzige Telefonzelle wurde versiegelt und mit einem Posten davor bewacht. Und es gab keine Zeitungen mehr und die Radios wurden eingezogen, alle Rundfunkräte. Also wir hatten keine Informationen mehr, außer den Offiziellen, die Offiziere uns gaben. Das einzige Leck aus dieser Kaserne waren Gehilfen der Küche, Küchengehilfen, die natürlich irgendwo Nahrungsmittel raus und reinfahren mussten. Und denen habe ich Briefe mitgegeben und von denen habe ich auch welche zurückbekommen. Und da habe ich mitgekriegt, dass in Dresden eben solche Dinge anlaufen. Um den 3., 4., 5. Oktober rum kamen die Züge von Prag über Schander und dann auch Dresden mit den Ausreisewilligen der Prager Botschaft. Und ich habe dann vermutet, dass mein Bruder dabei ist, weil ich ihn kenne. Und so war es dann auch. Und ich habe einfach dann dort gesessen und gesagt, was passiert jetzt, wenn wir ausrücken müssen. Das gab dann Anzeichen dafür, dass das passieren wird. Es gab dann Bereitschaftspolizei rein, die uns dann mit Gummiknüppeln versucht haben, im Nahkampf oder was man immer da machen soll, zu unterweisen. Es wurde diskutiert, ob wir scharfe Waffen bekommen, also ob wir mit unserer Munition raus müssen. Und ich habe mir dann gesagt, das mache ich nicht.
Und sind dafür ins Gefängnis gegangen?
Ja, kurz, wobei das war bei dieser Aufenthalt nicht so, der ist nicht so tragisch im Nachhinein. Dort ist es mir vergleichsweise gut gegangen, weil ich Ruhe hatte. Ich war der Entscheidung überhoben. Die haben andere für mich getroffen, das war dann klar und ich konnte was lesen.
Und so kann man das auch sehen.
Ja, so ist es auch. Also das war jetzt nicht, das ist ein merkwürdiges psychologisches Phänomen, dass man dann, wenn die Entscheidung eh klar ist, also mehr Angst hat man, dass es passiert. Wenn es passiert, ist es dann gegessen. Da kann man sich dann auch in Ruhe unterhalten. Das ist ja dieses Phänomen von Gefängnisinsassen. Die Aufseher schlagen nur dann zu, wenn es Zweifel über die Stellungen gibt. Wenn die Stellungen klar sind, brauchen sie nicht mehr zuzuschlagen.
Erinnerung an die DDR. Das kommt ganz viel vor in Ihrem Buch, das ist das Thema Ihres Buches. Wenn Sie sich erinnern an die DDR, und jetzt nehmen wir nicht die politischen Erinnerungen, sind ja oft Gerüche, sind Gegenstände, gerade Kindheitserinnerungen, sind Stimmungen. Was kommt Ihnen da als Bild, wenn Sie sich heute zurückerinnern?
Da kommt sehr vieles. Also Geräusche kommen da, zum Beispiel das Holzbein von meinem Lehrer für Werken, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, da haben wir Kinder so elementare Dinge gelernt wie Sägen oder wie Raspeln oder wie schraube ich eine Schraube irgendwo rein oder wie mache ich Dübelmasse fest oder solche Dinge waren da und der hatte ein Holzbein. Oder dann hatte ich einen Mathematiklehrer, Oskar Schirmacher hieß der war ein Flüchtling gewesen, der hatte einen leeren Ärmel rechts und der war in die Jackentasche eingenäht. Und der schlug immer mit seinem linken Arm, mit so einem Plastiklineal, das zerschlug er dann statt auf den Köpfen der Schüler vor Wut auf den Tischen in seinem Zorn. Und dieser arme Mann mit dem einen Arm, mit dem er noch nicht mal ursprünglich geschrieben hat, wie der versucht hat, uns Mathematik einzubläuen. Oder Semmelgerüche dann früh, wenn die Bäckerei aufmachte und dann kamen die Semmeln oder dieser Semmelduft so raus oder der Geruch nach Obst dort am Elbhang. Es gibt sehr viele Apfelsorten, alte noch, die kaum mehr da sind und jetzt nachgezüchtet werden müssen. Die kenne ich aus der Kindheit, wie eine Sternrenette schmeckt, wie ein roter Hauptmann schmeckt. Das wissen viele gar nicht mehr. Oder ein rheinischer Krummstiefel, solche Äpfel, schon die Namen allein. Und die wurden dann zu Bratäpfeln gemacht in diesen Kachelöfen. Die hatten wohnen in der Nähe der Straße der Ofenbauer, wie die hieß. Dort waren sehr viele Ofenbauer. Und ab und zu mussten die Kachelöfen ersetzt werden und haben sie dann Bratapfelröhren mit eingebaut. Und dort wurden diese Äpfel dann gebraten. Und wie das duftet, das weiß man einfach. Das kommt wieder.
Das ist aber auch Erinnerung an Landschaft, jetzt weniger an das, was DDR war.
Nee, das ist unabhängig davon. Ja? Natürlich die Landschaft und die Menschen waren natürlich geprägt von dem System, aber es gibt ja dessen ungeachtet elementar Menschliches darunter. Mhm. Und diese Erinnerung an Landschaft und Menschen, vor allem an Stimmen, an Situationen, das ist das, was da wiederkommt.
Und das ist alles in die fast 1000 Seiten mit eingeflossen.
Das ist da alles mit
eingeflossen. Gelesen. Uwe Tellkamp, woran arbeiten Sie jetzt? Nach diesen 1000 Seiten.
Das nächste Buch ist fertig. Das ist aber kein Schnellschuss, sondern lange und gut gereift, weil es älter ist als dieses Buch, worüber wir jetzt reden, und aber nie verlegt worden ist. Das heißt, Reise zur blauen Stadt ist ein ganz leichtes, lichtes, luftiges Sammlung von Porträts über eine fiktive Stadt. Mag ich sehr. Und woran ich jetzt zurzeit arbeite, ist ein hoffentlich genauso leichtes und lichtes Buch, also so ein bittersüßes Buch, das heißt Der Zitronenrabe, und geht oder beobachtet mich und meine Familie und meinen Jungen, der 20 Monate alt ist. Und ich versuche es ohne Kitsch hinzukriegen, was ja sehr belastet ist, aber das ist vielleicht das letzte universelle Thema, was es gibt, wenn man Eltern wird, wenn meine Frau Mutter ist und ich Vater werde. Das, was man sowohl in Pakistan wie auch in Paraguay wie auch in der Bundesrepublik versteht, so viele universelle Themen gibt es ja nicht mehr, aber das ist vielleicht noch eins. Und das reizt mich sehr, das soll heißen Der Zitronenrabe.
Also demnächst 2 neue Bücher von Uwe Tellkamp.
Mal schauen, vielleicht sogar 3. Ich muss ja noch was anderes machen. So eine Poetikvorlesung, die soll heißen Die Sandwirtschaft. Überschreiben, Schrift, Zeit, Autobiografien. Wie ist man zum Schreiben gekommen? Verrückte Geschichten dabei zum Beispiel. Also ich war ja nicht immer Buchpreisträger. Ich habe angefangen mit 6 Büchern, die veröffentlicht wurden. In einem obskuren Dresdner Verlag namens Buchlabor. Ganz toll, ein ganz toller Mann, der das gemacht hat. Der eigentlich viel mehr Künstler war als Verleger. Und da musste ich hingehen und ranklopfen und da musste ich das Fenster einsteigen, weil die Tür verstellt war, von einem Kunstwerk Environment des Schmetterlings. In der Mitte war ein Doppelpunkt aus roten Knetepunkten. Und dann haben wir 6 Bücher gedruckt davon und die hat meine Deutschlehrerin gekauft, eine Cousine und ein mir unbekanntes Studentenpaar. Das kennt niemand, dieses eigentlich erste Buch, 1999. Also wir haben schon auch bitteres Brot gegessen, aber das gehört dazu. Das macht es, glaube ich, auch kraftvoll oder kräftig. Und also viele Projekte gleichzeitig. Ich hoffe, dass ich mich nicht verzettel.
Uwe Tellkamp, Träger des Deutschen Buchpreises 2008, mit ungefähr einer halben Bibliothek noch in der Pipeline, auf die wir gespannt sein dürfen.
Ja, also das ist ja die Schwierigkeit immer beim Schreiben. Dietmar Dart hat mir gesagt, er schreibt nicht viele Bücher nebeneinander, sondern gleichzeitig. Das geht mir genauso. Und das, die Schwierigkeit ist, wie hältst du die Leute auseinander, die von einem Text in den nächsten wollen, von einem Roman in das nächste Ding rein wollen, ständig miteinander reden und nicht sich beschränken wollen auf ein Buch. Wie macht man das?